Wenn der Gottgeweihte auf diese Weise die grob- und feinstofflichen Schichten hinter sich lässt, erreicht er die Ebene des Egoismus. Auf dieser Stufe lässt er die materiellen Erscheinungsweisen der Natur, Unwissenheit und Leidenschaft in diesen Punkt der Neutralisation eingehen und erreicht so Egoismus in Tugend. Danach geht der gesamte Egoismus in das Mahatattva ein und der Gottgeweihte gelangt zu reiner Selbsterkenntnis. Dieser Text ist ein bisschen schwierig, weil er technische Inhalte mittelt und ich möchte euch, um ihn ein bisschen verständlicher erscheinen zu lassen, gerne den Zusammenhang vorstellen, in dem er präsentiert wird. Es geht hier im zweiten Kapitel des zweiten Kantos, im letzten Teil des Kapitels, darum, wie jemand die materielle Welt verlässt und in die spirituelle Welt Einlass findet. Und es gibt dazu einen Vorgang, den Yogis anwenden. Dieser Vorgang bedeutet mehr oder weniger, dass sie den materiellen Körper und seine Elemente langsam auflösen und auf diese Art und Weise sich von ihm befreien. Ihr könnt es ungefähr so vorstellen, die materiellen Elemente sind gewissermaßen Bausteine für diesen Körper. Ist sehr viel Wasser drin, Erde, also Chemikalien und auch diese heizte Bioelektrik. Man könnte dazu sagen, es ist Feuer. So, wenn jemand Freiheit von dem Einfluss der materiellen Welt erlangen will, dann löst er durch einen Yoga-Vorgang diese Elemente auf. Ich habe einen Yogi einmal interviewt, wie das geht, ob er mir das sagen kann. Der sagt, ja, du meditierst. Er hat das gemacht unter einem Guru für lange Jahre, zum Beispiel über das Element Feuer. Und du siehst dann plötzlich in deinem physischen Körper das Feuer. Du siehst außerhalb von dir dieses Element Feuer, was überall gegenwärtig ist. Du kannst richtig, du hast dann nur noch erstmal einen Blick dafür. Und dann, wenn man das erkennt, löst man sich davon. Das ist dann ganz, aus unserer Perspektive, das ist wirklich eine Wissenschaft. Das kann man nur unter der Führung eines Yogis, der Mystiker ist, nicht, der erlernen, wie die das machen, ist diese großen Transzendentalisten. Die lösen sich buchstäblich auf. Ihr ganzer physischer Körper löst sich auf. Wir hören, dass auch große Gottgeweihte diese Kraft haben, das zu machen. Zum Beispiel der geweihte Narottamdas Thakur. Als er wusste, er will den Körper aufgeben, ging er mit seinen Schülern in einen Fluss hinein, ließ sich von ihnen baden, er war schon sehr alt, wurde hereingeführt in den Fluss und löst sich plötzlich vor den Augen der Schüler in Milch auf, so eine milchige Flüssigkeit, die mit dem Fluss einfach davon schwamm. So löste er sein materielles Dasein auf. Ihr müsst zugeben, das hat Stil. Das hat Stil, das kann man nur so sagen. So diese Vorgänge, große Transzendentalisten beherrschen diese Fähigkeit und hier wird drüber gesprochen. Jetzt die Erläuterung. Die Erläuterung ist ziemlich lang und ist eine unglaublich schöne Erläuterung. Ich glaube, dass ihr sie völlig genießen werdet, wenn es euch gelingt, den immer wandelnden Geist festzubinden, dass er dann nicht mehr geht und es hört. Und reine Selbsterkenntnis ist, wie wir bereits mehrmals erklärt haben, das reine Bewusstsein des Lebewesens, sich als der ewige Diener des Herrn zu bekennen. So wird es wieder in seine ursprüngliche Stellung eingesetzt, in der es dem Herrn in transzendentaler Liebe dient. Dies wird im nächsten Vers noch näher erklärt werden. Diese Stufe, auf der man dem Herrn ohne eine Gegenleistung zu erwarten, liebevollen, transzendentalen Dienst darbringt, kann man erreichen, wenn die materiellen Sinne geläutert sind und ihre ursprüngliche Reinheit wiedererlangt haben. Srila Prabhupada hat einmal gesagt, dass der Sinn und Zweck unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein Läuterung wäre. Einmal wurde ihm vorgeworfen in Bad Homburg, das Chanten des Hare Krishna Mahamantras ist eine Art Selbsthypnose. Und er antwortete, nein, es ist eine Läuterung. Nur mit reinen Sinn oder geläuterten Dasein kann man auf die Ebene kommen. Saha, Saha heißt zusammen mit dem Herrn sein. Der hier empfehlende Vorgang sieht vor, dass die Sinne durch Yoga geläutert werden. Das heißt, die groben Sinne werden mit der Erscheinungsweise der Unwissenheit und die feinen Sinne mit der Erscheinungsweise der Leidenschaft verschmolzen. Der Geist gehört zur Erscheinungsweise der Tugend und wird daher als Devamaya oder göttlich bezeichnet. Ich erlebe ihn als äußerst ungöttlich. Ursprünglich, das ist damit gemeint, ist der Geist sattvisch, kommt aus der Erscheinungsweise der Tugend. Die Sinne kommen, gehen hervor aus der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Und der grobe Body aus der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Deswegen schläft er auch so gerne. Vielleicht habt ihr schon mal gemerkt. Nicht, also, aber der Geist ist im ursprünglichen Zustand in der Erscheinungsweise der Tugend. Deswegen kann man nur mental gesund sein, wenn man im Krishna-Bewusstsein ist. Sonst geht es nicht. Sonst ist man verwirrt. Es ist nicht natürlich, also im Krishna-Bewusstsein zu sein, diesen tugendhaften Gedanken zu haben. Das ist natürlich und deswegen sehnt sich der Geist letztendlich danach. So, dieser Geist ist aber im Augenblick noch nicht geläutert und deswegen spricht Prabhupada jetzt darüber. Er kann vollkommen geläutert werden, wenn man fest davon überzeugt ist, der ewige Diener des Herrn zu sein. Dann wird der Geist geläutert durch diese Überzeugung. Nur die Erscheinungsweisen der Tugend zu erreichen, ist daher immer noch materiell. Man muss die Stufe materieller Tugend hinter sich lassen und den Zustand geläuterter Tugend, Vasudev Sattva, erreichen. Durch Vasudev Sattva ist es möglich, in das Königreich Gottes einzugehen. Wir sollen uns in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass der oben beschriebene Vorgang der allmählichen Befreiung des Gottgeweihten, obwohl autoritativ, im gegenwärtigen Zeitalter nicht durchführbar ist. Da sich die meisten Menschen über Yoga-Praxis in Unkenntnis befinden. Die sogenannte Yoga-Praxis der professionellen Yoga-Lehrer mag vielleicht dem Körper nützen, doch solch geringfügige Erfolge können uns nicht zu der hier in Frage stehenden spirituellen Befreiung verhelfen. Vor 5000 Jahren, als sich die soziale Verfassung der menschlichen Gesellschaft in vollkommener vedischer Ordnung befand, war der Yoga-Vorgang, von dem hier gesprochen wird, für jeden eine Selbstverständlichkeit. Denn alle, vor allem die Brahmanas und Kshatriyas, wurden als Brahmacharis weit von zu Hause entfernt unter der Obhut eines spirituellen Meisters in der transzendentalen Kunst geschult. Der moderne Mensch dagegen ist unfähig, das Yoga-System richtig zu verstehen. Das war damals wirklich eine Art Hausgebrauch. Nicht genau wie wir alle in der Schule oder in der Kindheit mitlernen, uns zu schneuzen, weil man davon ausgeht, dass irgendwann mal läuft die Nase. Da muss man wissen, wie man das mit einem Handtuch macht und so weiter. So, also dieses ganz normale Allgemeinverständnis. Wusste man damals, du wirst sterben. Das ist ganz normal zu sterben. Um dich dann vorzubereiten, musst du das Yoga-System beherrschen, wo du den Körper aufgibst und Befreiung erlangst. Wir hören, dass Pritu Maharaj, ein Kshatriya, ein Krieger und Verwalter, Regierender, sich also hinsetzte, meditierte und einfach dann den Körper auf seinen eigenen Wunsch hin aufgab, indem er die materiellen Elemente zurückgab zu den verschiedenen Erscheinungsweisen. Dann, du sitzt also meditativ, ich glaube, du probierst es kurz aus, ob es geht, oder Glück. Also, du hast die Augen so zugeschlossen und dann, ich dachte, du willst jetzt das kurz ausprobieren. Einmal hat ein Gottbruder von mir hierüber eine Vorlesung gegeben in Vrindavan. Und dann kam eine Frage aus der Zuhörerschaft. Wie macht man das? Wie gibt man diesen Körper einfach so auf, an die Elemente zurück? Und der Devotee hat gesagt, also, ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht, sagte der Devotee. Und dann war so ein Babaji da. Der war alt und der konnte diese Kunst. Und er sagte, ich mach mal vor. Setzte sich mitten in der Vorlesung hin, meditierte, plötzlich kam Feuer in dem Körper auf, brannte zu Asche, und er gab den Körper auf. Weiterreisen. Unbeschwert im Hier und Jetzt. Kein Problem. Kann man lernen. Im Satya-Yoga konnte das jeder. So als die kleine Hausapotheke, die dabei war. Wie gibt man mit Stil den Körper auf? Denn wir sind ja nicht der Körper. Ihr schaut durchaus fasziniert. So war es, das war die Zeit. Aber der moderne Mensch, sagt Prabhupada, dagegen ist unfähig, das Yoga-System richtig zu verstehen. So, was machen wir jetzt? Jetzt gibt Prabhupada die Lösung für das Dilemma. Gibt es für uns eine Chance? Ja. Sri Chaitanya machte es daher den Gottgeweihten des gegenwärtigen Zeitalters auf die im Folgenden beschriebene besondere Weise leichter. Das Ergebnis ist letztlich das gleiche. Der erste und wichtigste Punkt ist, dass man die außerordentliche Wichtigkeit des Bhakti-Yoga verstehen muss. Die Lebewesen in den verschiedenen Lebensformen ertragen je nach ihren fruchtbringenden Handlungen und den darauf folgenden Reaktionen verschiedene Arten des Gefangenseins. Bei der Ausführung der verschiedenen Tätigkeiten kann nur derjenige, der Bhakti-Yoga hinzuzieht, durch die grundlose Barmherzigkeit des Herrn und des spirituellen Meisters, die Wichtigkeit des Dienstes für den Höchsten verstehen. Einer aufrichtigen Seele hilft der Herr, indem er sie mit einem echten spirituellen Meister, dem Vertreter Krishnas, zusammenführt. Durch die Anweisung eines solchen spirituellen Meisters empfängt man den Samen des Bhakti-Yoga. Sri Chaitanya Mahaprabhu empfiehlt dem Gottgeweihten, den Samen des Bhakti-Yoga in seinem Herzen zu sehen und ihn durch das Hören und Chanten der heiligen Namen des Herrn, seines Ruhmes und so fort zu bewässern. Also das ist jetzt unser Vorgang. Wir nehmen den Samen des Bhakti-Yogas und bewässern ihn. Wie? Durch den einfachen Vorgang des vergehenlosen Chantens und Hörens des heiligen Namen des Herrn wird man schon bald nach und nach zur Stufe der Befreiung erhoben. Es gibt drei Stufen beim Chanten der heiligen Namen. Die erste Stufe ist die Stufe des Chantens mit Vergehen. Die äußert sich ganz einfach darin, dass man, wenn man chantet, unaufmerksam ist und keinen Geschmack hat. Das ist die erste Stufe. Dann gibt es die zweite. Die erste Stufe. Die zweite Stufe wird die Stufe des Nachdenkens genannt. Interessant, wie Prabhupada das hier sagt. Nachdenkens. Gorangi, kannst du mir kurz sagen, wie ist das Englische, dass wir... Zweite Stufe. Dritte Stufe. Voll.
Reflective Stage, Dankeschön. Die reflektierende Stufe des Chantens. Die dritte Stufe ist das vergehenlose Chanten des Heiligen Namens. Nur von der zweiten Stufe aus, der Stufe des Nachdenkens, die zwischen dem Chanten mit Vergehen und dem Chanten ohne Vergehen liegt, erreicht man von selbst die Stufe der Befreiung. Das ist ein total wichtiger Punkt. Das ist mit dieser reflektiven Stufe, der Stufe des Nachdenkens gemeint. Auf dieser Stufe merkt der Devotee, ich chante noch nicht gut und denkt darüber nach, wie er eine Reform einleiten kann. Und kommt dann zur Schlussfolgerung, dass er sich bemüht, nach Herzenskräften ohne Vergehen zu chanten. Und wenn diese Bemühung da ist, dass man sich wirklich bemüht, oh, ich muss etwas machen, es geht nicht so weiter, das ist die Stufe des reflektiven Chantens, des Nachdenkens. Das reicht schon aus, von dieser Stufe kann man die Befreiung vom materiellen Dasein erreichen. Also ihr müsst nicht euren Körper, also diese schwierige Kunst, die wir beschrieben haben, lernt, sondern nur lernt es, die Stufe des Nachdenkens zu erreichen. Manche, in Bezug auf Chan, man kann über viele Dinge nachdenken, über die richtige Gewürzmischung im Saji und so weiter. Das ist eine, also hier bezieht sich das offensichtlich auf die Stufe des Chan, das ist klar, das brauchen wir nicht besonders hervorzuheben. Und wenn man dann die Stufe des vergehenlosen Chans erreicht hat, dann geht man in das Königreich Gottes ein, wenngleich man sich körperlich noch augenscheinlich in der materiellen Welt aufhalten mag. Nicht? Also man fängt an nachzudenken und das bringt einen schon dazu, Befreiung zu erreichen von den materiellen Umständen. Wenn du dann aber alle Vergehen tatsächlich ausgemerzt hast, dann kannst du schon in die spirituelle Welt Einlass finden. Obwohl du noch im Körper bist, man nennt das sofort Svarupsiddhi, diese Stufe. Svarupsiddhi heißt, man ist sozusagen mit einem Fuß in der materiellen Welt und mit dem zweiten schon in der spirituellen Welt. Ich gebe hier eine, sorry, ich bin ein bisschen weltvoll, sorry, ich wollte das hinsetzen. Also, man ist mit dem einen Fuß in der materiellen Welt und mit dem anderen Fuß schon in der spirituellen Welt. Weißt du, Siddhi, dann ist die Stufe, wo du den physischen Körper aufgibst und dann ganz in die spirituelle Welt gehst. Was war du, Siddhi, ist schon die Stufe, wo du deine ewige spirituelle Identität hast. So ein Devotee tut in der materiellen Welt etwas tun und in seinem spirituellen Körper, der ganz anders aussieht als dieser Körper. Es ist oftmals in unserer Sampradaya ein Manjari-Svarup. Nicht? In diesem tut man seinen Service zu Radha Krishna ausüben. Nektar. Das ist so anspruchsvoll, ist unsere Philosophie. Also Prabhupada sagt, drückt das hier so aus. Und wenn man die Stufe des vergehenlosen Chants erreicht hat, geht man in das Königreich Gottes ein, wenngleich man sich körperlich noch augenscheinlich in der materiellen Welt aufhalten mag. Um die Stufe des vergehenlosen Chantens zu erreichen, muss man Folgendes beachten. Wenn wir von Hören und Chanten sprechen, bedeutet dies nicht, dass man nur die heiligen Namen des Herrn als Rama und Krishna oder systematisch die 16 Namen Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare chanten und hören soll. Nein, es ist noch mehr. Wenn wir hören und chanten, ist noch mehr. Man sollte auch die Bhagavad Gita unter Srimad Bhagavatam in der Gemeinschaft von Gottgeweihten lesen und hören. Die grundlegende Praxis des Bhakti Yoga wird den im Herzen gesäten Samen sprießen lassen. Das Hören und Chanten, also den Mantra und auch das Bhagavatam und die Bhagavad Gita hören. Und durch die oben erwähnte regelmäßige Bewässerung wird die Kletterpflanze des Bhakti Yoga zu wachsen beginnen. Durch systematisches Bewässern wird die Kletterpflanze so hoch wachsen, dass sie die umhüllenden Schichten des Universums durchdringt, von dem wir in den vorangegangenen Versen gehört haben. Dann den strahlenden Himmel des Brahmajyoti erreicht und immer noch höher emporwächst, bis sie schließlich zum spirituellen Himmel gelangt, in dem unzählige Vaikuntha Lokas oder spirituelle Planeten schweben. Über den Vaikuntha-Planeten liegt Krishna-Loka oder Goloka Vrindavan. Und dorthin wächst die Kletterpflanze und kommt bei den Lotusfüßen Sri Krishnas, der ursprünglichen Persönlichkeit Gottes, zur Ruhe. Und das ist diese Stufe, wo der Devotee schon mit Krishna Gemeinschaft hat, in seinem spirituellen Körper, aber noch in der materiellen Welt gegenwärtig ist. Wenn man die Lotusfüße Sri Krishnas in Goloka Vrindavan erreicht, trägt die Bewässerung durch das Hören und Lesen, wie auch das Chanten des Heiligen Namens, auf der rein hingebungsvollen Stufe Früchte, und die Früchte, die dort in Form von Liebe zu Gott wachsen, werden von dem Gottgeweihten gekostet, auch wenn dieser sich noch in der materiellen Welt befinden mag. Die reifen Früchte der Liebe zu Gott können nur vom Gottgeweihten gekostet werden, die unablässig durch den oben beschriebenen Vorgang der Kletterpflanze, die reifen Früchte der Liebe zu Gott können nur vom Gottgeweihten gekostet werden, die unablässig nach dem oben beschriebenen Vorgang die Kletterpflanze bewässern. Das sind die Rasika Bhaktas, die Rasa erfahren, die den Wohlgeschmack des hingebungsvollen Dienstes auskosten. Der bemühte Gottgeweihte muss jedoch stets darauf achten, dass die Pflanze, die ein bestimmtes Stück gewachsen ist, nicht abgeschnitten wird. Deshalb sollte er wachsam die folgenden Regeln beachten. Also, o spirituelle Gärtner, achtet jetzt auf die Gartenregeln, nicht? Damit in eurem Garten des Herzens die Pflanze des hingebungsvollen Dienstes nicht abgeschnitten wird. Erstens, man muss vergehen gegen die Füße eines rein Gottgeweihten lassen. Vergehen gegen die Füße eines rein Gottgeweihten lassen sich mit einem tollwütigen Elefanten vergleichen, der einen schön gepflegten Garten verwüstet, wenn er in ihn hereinbricht. Zweitens, man muss sich sorgsam vor solchen Vergehen gegen die Füße des reinen Gottgeweihten hüten, ebenso wie man eine junge Pflanze von allen Seiten durch eine Umzäunung schützt. Drittens, während man die Kletterpflanze des Bhakti-Yoga bewässert, kann es geschehen, dass auch Unkraut hochschießt. Wenn dieses Unkraut nicht entwurzelt wird, kann das Wachstum der Hauptpflanze behindert werden. Denn es gibt bestimmte Arten von Unkraut, die so heimtückisch sind, dass sie die natürliche Pflanze einfach abwürgen. Ich habe im Karuna Bhavan eine solche Unkrautpflanze gesehen, die ist einfach aufgetreten und hat also eine Pflanze einfach abgewürgt. Gibt es gemeines Unkraut. So, was ist jetzt dieses Unkraut? Solches Unkraut ist materieller Genuss, das Eingehen des Selbst in den absoluten, ohne getrennte Individualität und viele andere Wünsche im Bereich von Religion, wirtschaftlichem Fortschritt, Befriedigung der Sinne und Befreiung. Darüber hinaus gibt es noch anderes Unkraut, wie zum Beispiel die Verletzung der Grundsätze der ehrwürdigen Schriften, unnötige Tätigkeiten, Nishidachar heißt das, das Töten von Tieren, Jiva Hingsa und das Streben nach materiellem Gewinn Ansehen und Mantra Bewunderung. Das ist so Puja, Labha und Pratishya. Wenn man nicht sorgsam genug ist, kann es sein, dass durch das Bewässern nur das Unkraut herangezogen wird und den gesunden Wuchs des Hauptsprösslings behindert, sodass das, was letztlich gewünscht wird, nämlich Liebe zu Gott, nicht heranreift. Es kann sein, dass du in einen Garten hineingehst und dein ganzes Wasser auf die Unkrautpflanzen gibst. So kann es sein, dass jemand im spirituellen Leben plötzlich, wie soll ich mich ausdrücken, dass der so schlechte Eigenschaften hat. Wir haben in unserer Bewegung das gesehen, dass manche Kindermissbrauch gemacht haben. Mönche, stell dir das mal vor. Da ist das Unkraut gewachsen, nicht die Bhakti Lata Beach. Man kann die nur bemitleiden. Also das ist ganz schlimm. Oder es gibt Menschen im Krishna-Bewusstsein, die Bodhis im Krishna-Bewusstsein, die einfach so, die sind so weit, die haben so viel schon getan für Krishna, aber haben manchmal so unmögliche Einstellungen zum spirituellen Leben, haben verkorkste Beziehungen zum spirituellen Meister, also nicht, weil die haben das Unkraut begossen. Die haben nicht wenig diese Liebe und Hingabe. Sharanagati, Shri Krishna. Die haben sich nicht Krishna wirklich hingegeben. Das ist noch nicht gekommen. Das ist so Unkraut noch. Das ist ein sehr, wie soll ich mich ausdrücken, heavy Situation. Denn es ist nur, dass ein ganz ernsthafter Devotee verstehen kann, huch, hier ist Unkraut, das muss ich mal schnellstens rausreißen. Nur ein ernsthafter Devotee kann das sehen. Jemand anderes, der nicht ernsthaft ist, sagt, so bin ich nun mal. Ich stehe zu meinem Unkraut, meinem Sauerampfer. Sauerampfer ist gar nicht so großes Unkraut. Das ist ein typisches Unkraut in Deutsch. Du bist auch nicht so im Garten, das war richtig der Garten, das ist mehr dein Vater. Ja. Brennnessel ist Typ, ja, kann man sagen. Allerdings kann man tollen Brennnessel-Tee draus machen. Dieste, das ist, wo man bloß raus muss. Der Gottgeweihte muss daher sehr achtsam sein, damit die verschiedenen Unkrautsorten schon zu Anfang ausgejätet werden. Nur dann wird der gesunde Wuchs der Hauptpflanze nicht behindert. Achtens. Wenn der Gottgeweihte dies tut, wird er die Frucht der Liebe zu Gott kosten können und so praktisch schon im gegenwärtigen Leben mit Krishna zusammenleben und den Herrn bei jedem Schritt sehen. Anandam Buddhivaranam. Sieht Krishna in allem. Und jetzt kommt die Zusammenfassung. Die höchste Vollkommenheit des Lebens besteht darin, sich ständig in der Gemeinschaft des Herrn seines Lebens zu erfreuen. Wer diesen Geschmack gekostet hat, strebt nicht mehr nach den flüchtigen Freuden der materiellen Welt. Nochmal. Weil viele von euch haben vielleicht nicht mehr die gesamte, die ganze Erläuterung im Text, das ist im Kopf, das ist sehr schwer, sich alles zu merken. Jetzt haben wir die Zusammenfassung. Die höchste Vollkommenheit des Lebens besteht darin, sich ständig in der Gemeinschaft des Herrn seines Lebens zu erfreuen. Also wir sollen immer Gemeinschaft mit Krishna haben, niemals von ihm getrennt. Wer diesen Geschmack gekostet hat, strebt nicht mehr nach den flüchtigen Freuden der materiellen Welt. Hare Krishna. Es tut mir leid, wir haben jetzt schon 8:55 und ich wollte eigentlich diesen Text schnell durchlesen, aber es hängt vielleicht mit meinem momentanen Zustand, also physischen Zustand, ab. Ich habe nur einfach mal laut so gelesen, wie ich persönlich Prabhupadas Bücher lese. Ich mache immer Stopp, wenn ich lese, und nehme mir Zeit, um über die Bedeutung von dem, was Prabhupada gesagt hat, nachzudenken und tief zu reflektieren. Ich denke, das ist vielleicht deswegen für manche Devotees interessant, mal zu sehen, wie ein anderer Devotee von Krishna Shastras liest. Ich habe drei Fragen immer. Was bedeutet das denn? Und die zweite Frage, habe ich schon mal was gelesen zu diesem Thema, wo Prabhupada noch mehr dazu sagt? Und die dritte Frage ist, wie kann ich das anwenden in meinem Leben? Und so dann lese ich und mache dann auch oft Stopp. Es kommt ja nicht darauf an, dass wir jetzt unbedingt ein Kapitel zu Ende gelesen haben. Und nicht manchmal bringen wir diese falsche Haltung beim Lesen an. Ich muss jetzt was abschließen. Oder wir gucken, während wir lesen, wie viele Seiten noch. Nicht? Das ist ja nicht die richtige Art. Die richtige Art sollte sein, wir wollen Gemeinschaft mit Krishna pflegen. Mit Srila Prabhupada. Ich habe einmal Srila Hare Krishna Maharaj gefragt, der regelmäßig liest. Er hat so dann ein rosa Notizbuch, das ist vielleicht interessant für seine Schüler, aber auch für uns alle interessant zu wissen, wie er also Meister Vaishnava liest. Da tut er sich so Notizen reinmachen von besonderen Passagen, die ihn besonders ansprechen. Nicht? Und dann habe ich immer erst jeden Tag, also eine Stunde liest, er ist total intensiv da dran. Und ich habe immer gefragt, wie liest du, was ist dein Sinn? Und er sagt, ich möchte einfach Gemeinschaft mit Prabhupada haben. Das ist was, warum ich lese. Es geht mir um Association. In Form der Vani. Ich weiß nicht, ob du, also das halt, ja, das ist eine besondere Persönlichkeit. Aber ich finde diesen Ansatz auch für uns zum Nachdenken sehr schön. Wir lesen, um Gemeinschaft zu haben mit Prabhupada. Manchmal suchen wir nach guter Gemeinschaft. Aber hier ist gerade Shukadev Goswami, Parikshit Maharaj, Salsda. Aber meines Erachtens, ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, wenn man so schnell da durchgeht und sich nicht die Zeit nimmt, mal tiefer nachzudenken, kommt man nicht dazu, das wertzuschätzen. Gut, ich würde jetzt sagen, weil wir schon so spät sind, ich hatte eigentlich einen ganzen euch versprochen, die Punkte zu. Wir machen nur noch drei Punkte aus der Liste, finde ich, weil ich hatte auch besonders euch beiden eingeladen und ich möchte mein Versprechen schon halten, dass er dieser erste Punkt ist ein bisschen esoterisch. Es hängt aber genau mit dieser Erläuterung zusammen. Solange man Anathas hat, also schlechte Angewohnheiten, wird man niemals das Glück bekommen, ein Diener von Srimati Radharani zu werden. Diejenigen, die die transzendentalen Spiele von Srimati Radharani, der liebsten Dienerin von Sri Krishna besprechen, sind sinnbefriediger, versteckte Genießer und Prakritas Ajiyas. Also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur macht hier den Punkt, dass man frei sein muss von Anathas, um über diese hohen esoterisches, dieses Tattva, dieses Rasa-Tattva zu sprechen und sich da rein zu tauchen. Ich will das mal nicht erläutern, weil es ein etwas esoterischer Punkt ist. 47. Punkt. Wenn die Anathas entfernt sind durch das Chanten des heiligen Namens, dann werden sich Krishnas Form, Eigenschaften und Spiele automatisch von dem Namen her manifestieren. Es ist nicht nötig, eine Bemühung zu unternehmen, künstlich sich an die Form und Eigenschaften und Spiele von Krishna zu erinnern. Hier macht Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur einen Punkt, der ihn, der sehr, sehr, sehr wichtig ist. Es ist nun so, dass viele von euch sich nicht mit diesen Themen so beschäftigt, aber für manche, die das hören, geht ein Erleuchtungsblitz auf. Es gibt in unserer Schule zwei Arten, Krishna näher zu kommen. Die eine ist der Weg, wie sie die Babajis wählen, die sich versuchen, durch Smaranam, durch Erinnerung an Krishna, immer mit Krishna zusammen zu sein. Diese Technik des Smaranam bezieht sich auf die Ashtakadya Lilas, wo man durch die, anyways, ich will jetzt nicht die ganze Babaji Sadhan erklären, aber geht es darum, dass ein Guru einweiht und in eine bestimmte Übung hingibt, in einer bestimmten Identität, mit der man dann in Krishna Lila dann teilnimmt, durch die Erinnerung. Es gibt sehr große Seelen, die diese Technik beherrschen. Die sind von morgens bis abends im Lila von Krishna. Raghunath Das Goswami zum Beispiel, über ihn wird erzählt, dass er hat jeden Nachmittag 4 Stunden über Lord Chaitanya Vorlesung gegeben, am Radhakund. Seine Vorlesung war 4 Stunden, nur über Lord Chaitanya. Eines Tages kam er nicht aus seiner Kutir heraus, aus seiner Höhle heraus, also eine Hütte heraus. Die Devotees waren also begierig, wann geht es die Lecture los? Nicht? Und klopft an die Tür. Sein Name, wie man ihn kurz nannte, ist Das Goswami. Das Goswami, die, wo bist du? Oh. Man hörte ihn stöhnen aus der Hütte. Ich fühle mich heute nicht gut. Nach einer Stunde klopfen sie wieder. Das Goswami, ist irgendwas Schlimmes geschehen? Weil man wusste, der redete so gerne über Mahaprabhus Spiele. Ach, fühle mich so schwer. Da machten sich die Devotees ernsthaft Sorgen. Er war schon im hohen Alter. Raghunath Das Goswami ist über 100 Jahre alt geworden. Sie gehen nach Mathura und holen ein, den Sohn von Vallabhacharya, der auch ayurvedischer Doktor war. Und er ging dann hin, man machte irgendwie die Tür auf und da lag Raghunath Das Goswami mit Tränen der Glückseligkeit in den Augen. Er konnte kaum sprechen, so in Ananda war der. Und dann alle Zeichen der transzendentalen Liebe Gottes gingen durch. Und okay, der Doktor kam also und fühlte den Puls und sagte, und lachte, und musste lachen. Warum lachst du, sagte er. Ja, sagte er. Also Vital, glaube ich, ich weiß nicht genau, wie der hieß, der Doktor, ich habe es jetzt leider vergessen. Er sagt, der hat zu viel gegessen. Das war sein Schwergefühl. Und er musste lachen, Raghunath Das Goswami trank am Tag nur ein Gläschen Buttermilch. Und wenn man dann viel isst, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefastet habt, wenn ihr das Fasten unterbrecht und ein volles Feast nimmt, ganz besonders so Sweetreis, das wirft einen auf den Boden. Habt ihr schon mal gefastet und diesen Fehler gemacht? Den glüht man erstmal. Der ganze Körper glüht mit dieser und dann muss man sich hinlegen. Also ich weiß, wir im Heidelberger Tempel, nicht hier, sondern, wie heißt es da, Rohrbacher Straße oder Karlsruhe Straße, glaube ich, wo wir den ersten Heidelberger Tempel hatten. Nach jedem Sonntagsfest konntest du die Devotees auf dem Boden sehen, die lagen auf dem Rücken, haben sich den Bauch gehalten, nicht? Und rasteten. Und irgendwann dann rollten sie sich raus zum Sankirtan machen. Nicht? Raghunath Das Goswami lag also da. Und der Arzt sagte, er hat zu viel gegessen. Und zwar den schweren Zwietreis, Süßreis. Alle, die bei uns haben gesagt, das ist völlig ausgeschlossen. Er nimmt nur Buttermilch zu sich und er hat keinerlei Anziehung mehr zu Sweets und so was. Das kann einem gewöhnlichen Devote passieren, dass er so viel isst und dann liegt er da in der Ecke und und stöhnen, aber das kann nicht das Goswami passieren. Außerdem sah der sah auch total mager aus, der war total mager. Sehr zerbrechlich sah er aus. Was war also los? Für lange Zeit blieb das ein Geheimnis. Ich möchte euch heute dieses Geheimnis erzählen. Später fand ein Schüler von Raghunath Das Goswami heraus, was los war. Raghunath Das Goswami hatte in seiner spirituellen Identität als Rati oder Tulasi Manjari für Radha und Krishna Sweetreis gekocht. Auf einer spirituellen Ebene. Und er hatte den Radha und Krishna gebracht und Radha und Krishna fanden die völlig köstlich. Sie haben davon ein bisschen gegessen und haben den Rest zu Rati Manjari gegeben. Und die konnte sich nicht beherrschen, von Radha und Krishna direkt das Prasadam zu essen. Und hat einen Riesen, so viel Sweetreis gegessen, die kleine Manjari. Und hat niemand was angegeben. Hat da gesessen in einem Tulsi-Hain und hat das einfach alles aufgegessen. Ich glaube, das ist verständlich. Also so geht mir es, wenn ich echte Govardhan-Sweets kriege, dann sieht mich Shrishtikade für ein paar Minuten nicht und dann sind sie weg. Nicht? Also, weil die sind einfach zu gut. Da legt man alles ab. Das ist einfach, die werden von in einem Shop in Vrindavan gemacht und nur diesen einen Shop. Nicht? Janavi hatte welche mitgebracht. Und so war das mit diesen Kier, er hat nur die Kier gegessen. Und jetzt war aber, weil er ja in der, das ist seine spirituelle Identität, aber da ist eine Verbindung, eine Kletterpflanze, wie es Chaitanya Mahaprabhu erzählt hat, ne? Auf der Erde. Und das, deswegen war in seinem physischen Körper auch diese schwere Gefühl da und er musste behandelt werden. Das hatte wohl so Verdauungspulver. Superchak gekriegt, nicht? Und dann war es in Ordnung. Kein Riesenproblem also. So, deswegen war auch so eine Glückseligkeit. Aber diese Stufe nun ist natürlich sehr nektarhaft. Stellt euch mal vor, Bhagavad Dharma, du könntest das machen, deiner spirituellen Identität mit Radha und Krishna zusammen. Ich glaube, es ist ein Traum, der uns alle fasziniert. Das möchten wir. Die Art und Weise, wie das nun für uns geht, in unserer Linie, ist es nicht, dass wir diese Smaranam künstlich versuchen zu machen. Am Radha-Kund ist die Verhaltnis ein. Es gibt Babajis, die einem sehr schnell diese Einweihung geben darin und einem sehr schnell diese Identität dann geben. Du bist so und so Manjari. Da gibt es ein Buch mit 164 Manjaris, die wählen dann aus, wer du da bist. Und dann, und wenn es nicht klappt, dann kommst du zurück und dann probieren sie eine neue. Es ist fast wie eine Krone, die man aufsetzt. Wenn die erste nicht funktioniert, das war gestern die ganze Tortur, dann nimmt man eben eine zweite und probiert nochmal. So, aber das geht halt nicht so. Das wäre der künstliche Vorgang. Der Vorgang, den wir hier kriegen, ist, dass wir den heiligen Namen des Herrn schalten. Und wenn wir den heiligen Namen des Herrn chanten, geht aus dem Chanten heraus, das ist auch die Spiele Krishnas und was noch, die Eigenschaften Krishnas und so weiter. Nur aus dem heiligen Namen. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie Bhaktivinoda Thakur sagt, wie eine Lotusblume, die wächst und sich mehr und mehr so offenbart und zeigt. So offenbart sich Krishna mehr und mehr an Devoti, der den heiligen Namen chantet. Das ist der Offenbarungspfad. Wir sind auf dem Offenbarungspfad. Nicht? Wir wollen nicht uns reinzwingen in die spirituelle Welt, sondern wir wollen gerne dass sich Krishna uns offenbart. Krishna.
Und deswegen diese Unterweihung.
Wenn die Anattas entfernt sind durch das Chanten des heiligen Namens, werden sich Krishnas Form automatisch manifestieren von dem Namen. Es ist nicht notwendig, Bemühungen zu unternehmen, sich künstlich an seine Form, Eigenschaften und Spiele zu erinnern.
Ja, dann kommen wir zu Punkt 48. Der ist auch sehr nennhaft, aber das können wir heute einfach thematisch nicht rein. Diesen Vorgang aufzunehmen. Also wir haben ihn ja aufgenommen, aber zu verfeinern in eurem Leben. Und so zu diesen letztendlichen Dingen zu kommen, dass wir uns immer in der Gegenwart von Radha und Krishna befinden, auch während wir in dieser Welt sind. Das wollen wir ja. Das ist echtes spirituelles Leben. Prabhupada hat einfach geschrieben, was ist der Nutzen von Religion, wenn man nicht mit Gott sprechen kann? Was ist der Nutzen? Hare Krishna, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesem Thema? Bitte. How is Gaurangi's creation, Parvatarini? Is it alright? Yeah? She has not forgotten. Or Vijaya, you are actually more expert because you live there. Is it alright? Can one understand what she translates? The subject is clear. Oh, sehr philosophisch.
Wenn Yogi
seinen Körper aufgeben, für die Gottgemeinde ist es relativ schwierig, den Körper aufzugeben. Na, es kommt drauf an, es gibt sehr interessante Beispiele von Devotees, die das sehr, für die es nicht schwierig war. Zum Beispiel Gauri Mataji, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, die hatte dieses Krebs und im ganzen Körper Metastasen und sie wurde von Krishna im letzten Augenblick war es sehr einfach, auch schmerzfrei. Dadudaswami war dabei und hat gesagt, dass die Idee, die plötzlich Radha und Krishna von dem Board runterspringen zu ihr. Sie hat sie den Körper verlassen. Für einen Devotee, der braucht sich nicht so Sorgen zu machen über den Tod Janavi, weil Krishna kommt. Er sagt, ich bin der Tod und ich bin die Unsterblichkeit aller Wesen. Für die Devotees kommt zur Zeit des Todes eben der Krishna in dieser Form der Unsterblichkeit, der einen zurückbringt. Es gibt viele Beispiele von Devotees in Vrindavan, die einen angenehmen Tod gehabt haben. Ist nicht so schwierig. Ja, fragst du mal ein bisschen mulmiges Gefühl, ist ja klar, dass jeder. Krishna kommt zur Zeit des Todes für die Devotees, der Freiheit vom Moment. Ich denke darüber viel nach im Augenblick, weil ich in kürzester Zeit zweimal ganz starke Schmerzen hatte. Also richtig, so wie ich es noch nicht gekannt habe. Aber es ist durchaus erträglich. Es ist kein Problem, wenn man, also es ist schon unangenehm, aber wenn man eine Zuflucht sucht im Krishna-Bewusstsein, geht es. Man muss halt die Geist disziplinieren einfach. Nehmen und auf die spirituelle Ebene, aber das macht eine ernsthafte Devote im Augenblick des Todes, weil dann weiß ich, jetzt kriege ich mal Space, jetzt nein, jetzt nie. Du brauchst keine Angst zu haben vor dem Tod. Krishna kommt im Augenblick des Todes und befreit dich vom materiellen Dasein. Und natürlich muss man darauf hin zu leben, dass man ein Devotee so ist. Prabhupada hat gesagt, dass der Gedanke an den Tod ist nicht schlecht. Er sagte, Philosophie bedeutet, sich bewusst zu sein über den Tod. Denn so wie du dir darüber bewusst wirst, fällt dein Leben in ganz andere Kategorien. Dann denkst du dir, was mache ich denn mit der Zeit, die ich jetzt noch habe? Und du hörst und wirst ernsthaft dadurch. Wie Prahlad Maharaj sagt, das Leben der normalen Menschen wird 50% reduziert, weil sie die Hälfte ihres Lebens schlafen. Und dann sagt er, was alles das Leben reduziert. Und dann schließlich hat man nur noch so viel übrig. Prahlad predigt so zu seinen materialistischen Schulkameraden, sie so aufzurütteln und zu sagen, nutzt eure Zeit richtig, ihr habt nicht so viel Zeit, wie ihr denkt. Du musst mal zum Sterbeseminar kommen, da verlierst du die Angst vor dem Tod. Das ist ja richtig. Wir machen jetzt ein Sterbeseminar übrigens in Heidelberg. Gestern hat Uddhava Vajeshwari, ich weiß, dass du diese Anregung ihm gegeben hast, und ich darüber gesprochen, dass wir wahrscheinlich im Septembermonat ein Sterbeseminar machen für 2 Tage in Gorabaden. Müsst ihr alle kommen, das ist auch unglaublich. Von existenzieller Wichtigkeit. Da setzt man sich mit seiner eigenen Sterblichkeit auseinander und verliert die Angst vor dem Tod. Das Bild bekannt hier, das wird hier so stehen. Übersetzer wechseln. Ausgestanden. Ihr müsst gehen, ne? Ja, ja, klar. Ja, wir gehen. Wann müssen wir beten für euch? Ab jetzt. Gut. Ausgestanden. Alles Gute. Ja, Alicia. What is the best way to give up anatas? Verstehen wir eigentlich Englisch? Ja. Du? Ja, ein bisschen. Ich beantworte das dann mal in Englisch. Ich will gleich in Deutsch wieder zurück. You must have the right attitude. You must want to become Krishna conscious. You must cry for it, like a maladitsa cries for the mother. Then only it will work, this process. If you don't really want, then I just wait until you have finished the conversation. Concentrate. If you don't really want, then it will not work. I remember when I was a little boy, I did not like to go to school. Then I remember we had school, I believe, not so long. And I knew, in order to be there at 8 o'clock, I needed to rise latest 20 minutes before 8. I knew this, you know, to wash, and then I had to go on my bicycle and, you know, drive to the school and so on. I knew I had to get up at 20 minutes before 8, but I never got up. Only if my mother came and said, "Come, wake up." I was already awake at 7 o'clock, you know, just was a little, like a little boy, dreamt a little bit about holidays and about climbing trees and whatever little boys dream about. I knew I had to leave the house, leave the bed at latest 20 minutes before I ate. I had tested this. This was the absolute, this was the really the final conclusion, you know. If I would be 1 minute late, I would be 1 minute late in school. No, then I would be 5 minutes late in school. It was all right to be 3 to 4 minutes late, then you wouldn't be written into the class book. Only 5 minutes, then you were. So if I would get up 20 minutes before 8, I would arrive there 3 minutes, and when I felt a little sick, 4 minutes after 8. But I never got up, only if my mother came. Now, what does this show? This show I showed, I really did not want to go to school. Please. So if you want to become Krishna conscious, you have to really want it. Not because someone else tells you, not because the Mataji's will ask, "Oh, you're not yet initiated, what's wrong with you?" You have to, it really has to come from your own heart. Don't always wait, for others. You have to want to become Krishna conscious. Then only you will give up the anattas. The desire is not strong. You are like the little school boy, you know, who really does not want to go to school, but because of others he goes. Because of the mother, he finally, okay, I'm coming. You know, then it doesn't work. It has to come from us. That's why Krishna consciousness is a very private thing. Krishna wants to see that it comes from us. But most of us are such that we have never really learned in our life to do something which comes from us. We have been brought to school, we have been brought here, friends have told us to go to the temple for, or our bad conscience has told us, schlechtes Gewissen, "Oh, maybe I must act a little spiritually, otherwise my life is not so good." We have to learn, want to do it our own. That's really, Rupa Goswami says, there's only one price for becoming Krishna conscious. And that is the intense desire to have it. It sounds so simple, isn't it? But it's not so simple. It's not so simple. Rupa Goswami says it does not come sometimes after many lives, this desire. "Ooh, what to do? Maybe it will never come in my life." No, you are ready as a devotee. You are already, to some extent, surrendered, isn't it? You chained, you follow the four regulated principles, which is not easy in this Kali Yuga. Just a little bit. It's missing up, but it's only a little bit. Gerne.
Nur eine Frage zum Bewusstseinszustand während der Phase, wenn der Tod kommt, also ja, der Phase des Sterbens. Von dem Devoti, den du vorhin geschildert hast, der mit seinem spirituellen Körper schon die Füße Shri Krishnas und Balaranis sehen wird, geht der voller Sicherheit bewusst in den Tod, weil es für ihn eine Freude ist, den materiellen Körper einzugehen, im Vergleich jetzt zu dem Devoti, der in sich noch Angst trägt, weil er die Unsicherheit in ihm, weil die Unsicherheit noch in ihm sehr groß da ist, weil er nicht weiß, was ihm begegnet, ob er das Ziel erreicht hat, ob sein Lebensweg im Krishna-Bewusstsein Krishna so erfreut hat, dass es also auch für die große Fahrkarte, die letztendlich noch einmal abgeknipst wird, reicht, oder ist es bei ihm also, der jetzt, wie gesagt, die Füße schon gesehen hat von Sri Krishna, so, dass er ganz locker und leicht den Körper verlässt, weil es eine Freude ist,
Das abzuschließen? Srila Prabhupada ist ein gutes Beispiel hierfür, für einen Devotee. Es war für ihn trotzdem, seine Schüler baten ihn alle zu bleiben. Und er liebte, hat seine Schüler sehr geliebt. Und deswegen hat er lange Zeit das herausgezögert. Hatte er uns vorbereitet, lange Zeit. Aber Prabhupada war nicht wie ein gewöhnlicher Sterbender. In den letzten Tagen hat man ihn rauf in die Sonne getragen. Er konnte sich nicht mehr selber bewegen. Plötzlich lachte er. Er wurde hochgetragen. Niemand war noch lachen zu. Prabhupada lachte schallend auf. Und die Wohle schaut ihn an und sagt: Hey, ich will es euch erzählen, wenn ich oben bin. Dann wurde er erstmal nach oben getragen. Und dann sagte er, und er konnte schon gar nicht mehr sich überhaupt nicht mehr halten vor Lachen, sagte er, es gibt im bengalischen Spruch einen Spruch. Der Mann ist so arm, dass er sich von Grashüpfern ernährt. Also kann sich nicht mehr leisten für Chapatis. Er ist so arm, er muss sich von Grashüpfern ernähren. Aber wenn er zur Toilette geht, reitet er auf einem weißen Schimmel. So, in Bengal lacht man da schallend, aber wir haben diesen Sinn für Humor. Nicht? Was Prabhupada damit ausdrücken wollte, war, ich bin schon nur noch ein bisschen Haut und Knochen, aber ich habe 4 Leute, die mich tragen, um nach oben zu kommen. Nicht? Und er lachte, er verglich sich damit mit dem Mann, der so arm war, dass er also nur Grashüpfer hat. Essen konnte, also es sich leisten konnte. Also das kauft man nicht, das fängt man auf der Wiese an seiner Mahlzeit. Ich weiß nicht, wie lange man jagen muss, bis man die hat. Nee. Soll sehr nahrhaft sein. Und hat aber so ein großes Trara, so ein großes Aufgebot. Ich bin schon fast rübergegangen, sagt Papa, da waren 4 Leute, die mich tragen. Wir konnten nur weinen, als wir das hörten. Aber wir merken, unser spiritueller Meister war überhaupt nicht auf der körperlichen Ebene. Er war über kein Problem. Er hatte das gesagt, das ist das Natürlichste von der Welt, dass man sterben muss. Warum weint ihr? Das Natürlichste von der Welt. Aber am letzten Tag war er dann bis zum letzten Tag gepredigt. Am letzten Tag ist er dann in seine Meditation reingegangen. Das haben die Devotis beschrieben. Am letzten Tag hörte Prabhupada auf zu reden. Bis dahin hat er gepredigt, Bücher übersetzt, bis dahin. Weil dann wusste er, jetzt geht es daran, den Körper zu verlassen. Und ging völlig in sich zurück, sein äußeres Bewusstsein zog sich und dann war er mit Radha und Krishna. Nicht? Und ist dann wunderbar gegangen. Oh, Krishna, komm doch im Sterbeseminar. Da hören wir das. Da gibt es ein Kapitel, erfolgreiches Hinübergehen, worauf es ankommt. Ich würde gerne im Sterbeseminar ein Seminar also zeigen, wie Prabhupada, da gibt es ja ein Video, aber richtig übers Herz, weil jedes Mal, wenn ich sehe, also als Schüler ist das total leidvoll. Da muss ich rausgehen, da hört alles auf von mir. Also ich habe mir das einfach einmal angeguckt, das Video, dann muss ich, da geht es nicht ertragen. Weil von unserer Sicht sehen wir das anders. Hier geht die liebste Person. Nicht? Das ist eine ganz andere Sache, aber von ihm kein Problem. What is the problem? Fragt er. Was ist das Problem? In unserer Sicht stellt sich das anders dar. nicht jetzt.
So, so viel, was man auf einmal dann hört und überlegen kann. Hm. Ja.
Sometimes I was so scared that after death where I will go to jump like punishment and all the time I was scared.
Yeah.
The body, that fear is no more there. So I saw my brother dying, and so it was somehow not so scary. And I was thinking about my grandmother. She died and she was singing for the Lord sometimes. And then she died, she knew that she will die, she had some problem with her husband. And then, before that they gave her a bath and she was wearing neat clothes. And then, a few hours or exactly, I don't know, but the same day, they asked her, but everybody wanted to hear her singing last time. And then she was singing, she was almost dying, but she was still singing. Called it a mind teaching.
From Ravana Dasgoswami. Mana Shiksha. Yes. She must have been a Vaishnavi. Yeah. There's one Mana Shiksha from Ravana Dasgoswami. Must be. Wonderful.
She was
Gaudiya Vaishnava or more like Veerabai? These are the fruits of a righteous life, a good life, so that at the moment of death one is not scared, one is happily looking forward, because one has acted so properly in the life, like these Indian grandmothers, they're self-sacrificing persons. She must have taken care a lot of the family, served them nicely, went for puja every day, had her own puja room, and so, yeah, I can imagine. So, yeah, this was a successful person, Nati, a grandmother. It's a great example for you to follow. We are scared and we don't know where we go. We have not, our mind is not stable, not fixed. But your grandmother, she can sing before a few hours before her death, means there is no worry. A person who is so scared and worried and unstable mind, he can't sing. If you tell someone who's worried, sing! So sing! That's the last thing someone can do. Wonderful. Wonderful. She has my full respect. Yeah, great. Did she have, what was her name?
Parmini.
The lotus like great.
Still,
yeah,
It will come if you purify your mind more. See, everything natural comes when we have a purified mind. Then things happen naturally. Gut. Alicia, it's 9:15. It's so late. Everyone needs to go. And I also need to go. So think about leaving at least. So ich wünsche euch alles Gute für eure Reinkarnation, die kurz bevorsteht. Am 1. Mai oder so. Also, damit meine ich jetzt, dass unsere Gäste nicht denken, was passiert hier? Okay. Die Devotees gehen in die neue Tempel, das meine ich damit. Verlassen ließen. Sila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gopremanandi Hari Hari Bol.
Jai Sachinanda Maharaj ki jai.